Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Zjeju Gondin Polnisch Rundfunk am Dienstag. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Dzień dobry. 27 Grad in Warschau und das ist wohl erst der Anfang. Wie heiß es im Juli noch wird, lässt sich kaum abschätzen. Nicht nur wettertechnisch steht uns ein heißer Sommer bevor, auch politisch. Denn am 17. Juni jährt sich der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag zum 35. Mal. Ein Anlass, der Fragen aufwirft. Wo stehen die Beziehungen heute und wohin entwickeln sie sich? Der deutsche Botschafter in Warschau, Miguel Berger, der kürzlich bei uns zu Gast war, sprach von einem Neuanfang und neuen Impulsen. Doch nicht alle teilen diesen Optimismus. Unsere heutige Gesprächspartnerin sieht das differenzierter. Sie kennt die deutsch-polnische Grenzregion gut und beobachtet die Entwicklungen seit Jahren sehr genau.
Das Interesse deutscher Politiker an Polen und auch polnischer Regierungspolitiker an Deutschland hat sich sehr verkleinert.
Marzenna Gusvetter ist heute bei uns im Studio. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, ob das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen nach 35 Jahren tatsächlich noch in Bewegung ist. Bleiben Sie dran. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Regierung und Präsident wollen im Falle einer möglichen Verstärkung der US-Militärpräsenz im Land eng zusammenarbeiten. Ministerpräsident Donald Tusk sagte, beide Seiten würden in dieser Frage gut und einvernehmlich kooperieren. Zugleich bezeichnete Tusk die Pläne der USA, Truppen aus einigen europäischen Staaten, darunter Deutschland, abzuziehen, als heikle Angelegenheit. »Ich denke, wir sollten als Staaten nichts wegnehmen«, sagte er. Polen dürfe nicht den Eindruck erwecken, von solchen Entscheidungen auf Kosten europäischer Partner zu profitieren. Ich werde nicht zulassen, dass Polen in irgendeiner Weise zur Schwächung der europäischen Solidarität genutzt wird, betonte Donald Tusk. Auf die Frage, ob Polen auf eine Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland hoffe, verwies er auf die Notwendigkeit enger transatlantischer Beziehungen. Pro-amerikanische Politik bedeute für ihn vor allem die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA insgesamt zu stärken. Zuletzt hat der US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Zahl der in Deutschland stationierten Soldaten zu reduzieren. Nach Angaben aus Washington sollen rund 5000 US-Soldaten innerhalb der kommenden Monate abgezogen werden. Polen hält ungeachtet der Kontroversen um die Teilnahme Russlands an der Kunstbiennale in Venedig an seiner Beteiligung fest. Kulturministerin Marta Cienkowska erklärte, sie könne sich kein Szenario vorstellen, in dem Polen Russland das Feld überlässt. Polen werde dennoch teilnehmen und ein eigenes Projekt präsentieren. Hintergrund sind anhaltende Spannungen um die geplante Beteiligung Russlands. Das Land war nach dem Angriff auf die Ukraine bei den letzten Ausgaben nicht vertreten. In diesem Jahr löste die Rückkehr Russlands Kritik aus, nachdem Medien über Verbindungen der Organisatoren des russischen Pavillons zu kriminellen Kreisen berichtet hatten. Auch die italienische Regierung distanzierte sich von der Entscheidung der Biennale-Stiftung. Die Europäische Kommission drohte, Berichten zufolge, mit dem Entzug von Fördermitteln in Höhe von 2 Millionen Euro. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will bei einem geplanten Besuch in Moskau am 9. Mai auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Anlass der Reise sind die in Russland beginnenden Feierlichkeiten zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Ich werde am Samstag nach Moskau reisen. Ich werde am Grab des unbekannten Soldaten der Roten Armee Blumen niederlegen, um im Namen der slowakischen Bürgerinnen und Bürger für die Befreiung zu danken. Außerdem werde ich ein kurzes Treffen mit dem Präsidenten Wladimir Putin haben. Das ist alles. Ich werde an keiner Militärparade teilnehmen. Fico kündigte zudem an, bis Ende Juni gemeinsame Regierungskonsultationen zwischen der Slowakei und der Ukraine abzuhalten, entweder in Bratislava oder in Kiew. In der kleinen Ortschaft Grabowiec bei Torun erinnert seit mehr als 2 Jahrzehnten eine Straße an Star Wars. Die Obi-Wan Kenobi-Straße wurde 2004 offiziell benannt und zieht seither Fans aus dem In- und Ausland an. Initiator der ungewöhnlichen Straßenbezeichnung war der lokale Anwalt Leszek Butkiewicz, damals Gemeinderat. Die konkrete Wahl der Figur traf jedoch seine Ehefrau. Obi-Wan Kenobi habe durch seine Weisheit und seine Treue zur hellen Seite der Macht überzeugt, sagte Butkiewicz. Nach seinen Angaben besuchen seit Jahren regelmäßig Fans des Star Wars Universums die Straße, die rund 15 bis 20 Minuten von Thorn entfernt liegt. Unter den Gästen war auch David Prowse, der in den ersten Filmen die Figur Darth Vader verkörperte. Am 4. Mai begehen Fans weltweit inoffiziell den Star Wars Tag, May the 4th. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Und weiter geht es mit der Presseschau. Am Sonntag teilte der amtierende Chef des Nationalen Sicherheitsbüros, General Andrzej Kowalski, mit, dass eine zwischen dem Präsidialamt und Regierung abgestimmte nationale Sicherheitsstrategie ausgearbeitet worden sei. Nun muss das Dokument von Premierminister Donald Tusk unterzeichnet und anschließend vom Präsidenten Karol Nawrocki gebilligt werden. Obwohl die Strategie bereits im Juli vergangenen Jahres von der Regierung angenommen wurde, haben sie weder der damalige Präsident Andrzej Duda noch sein Nachfolger bestätigt. Nach Einschätzung des ehemaligen Grom-Kommandeurs General Roman Polko sei die neue nationale Sicherheitsstrategie um mindestens einige Jahre verspätet. Die letzte stamme aus einer anderen Epoche, noch vor der Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine. Man könne jedoch sagen, besser spät als nie, sagt er im Gespräch mit der Rzeczpospolita. Das Dokument sei als Verteidigungsstrategie die Grundlage für die Einsatzplanung und das Konzept der Beschaffung militärischer Ausrüstung. In Polen sei es jedoch umgekehrt. Es werde fortlaufend eingekauft, ohne eine klare Vision. In Polen würden solche Pläne eher intuitiv nach Gefühlen stehen. Aus Polkos Sicht stehe alles auf dem Kopf. Politiker würden sich zudem stärker auf interne Machtspiele und darauf konzentrieren, wer Recht hat, als auf ihre eigentlichen Aufgaben. Wie der General am Schluss sagt, hätte der Fehler in bisherigen Strategien meist darin bestanden, dort ein Dutzend Prioritäten festzuschreiben. Wenn es ein Dutzend ist, gibt es in Wahrheit keine, lautet General Roman Polkos Fazit in der Rzeczpospolita. Polnische Dienste gehen davon aus, dass ein Ende des Krieges in der Ukraine einen sprunghaften Anstieg des illegalen Waffenhandels auslösen könnte, schreibt indes Jennika Stabrawna. Erfahrungen aus bewaffneten Konflikten würden zeigen, dass Waffen nach ihrem Abklingen häufig auf den Schwarzmarkt gelangen. Ein solcher Mechanismus sei zum Beispiel nach dem Krieg im Westbalkan aufgetreten. Obwohl die Kampfhandlungen in den 90er Jahren geendet haben, stamme bis heute bis zur Hälfte der in Europa illegal zirkulierenden Waffen aus dieser Region. Im Fall der Ukraine könnte das Ausmaß deutlich größer sein, lesen wir. Ukrainische Dienste würden bereits auf dem Laufenden weitere mit Waffen handelnde kriminelle Gruppen zerschlagen. In einem Fall sei ein Arsenal mit Gewehren, Granatwerfern und Munition sichergestellt worden. Seit Beginn der russischen Invasion 2022 bis Mitte 2024 sollen die ukrainischen Dienste mehr als 11.000 Waffen übernommen haben, darunter fast 1.500 Granatwerfer. Experten zufolge könnte Polen bereits jetzt schon ein Transitland sein. Wenn Waffen aus der Ukraine in Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten auftauchen, so müssen sie über polnisches Gebiet dorthin gelangt sein. Aktuelle Polizeistatistiken zeigen bislang eher die Sicherstellung von Sprengstoffen oder einzelnen Waffenteilen als große Transporte militärischer Ausrüstung. Die Dienste erwarten jedoch, dass der Schmuggel nach dem Ende der Kampfhandlungen um ein Vielfaches zunehmen könnte. Und soweit die Presseschau. Sie hören den polnischen Rundfunk. Am 17. Juni jährt sich der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag zum 35. Mal. In den Themen der Woche haben wir die Vorbereitungen auf das Jubiläum gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Warschau, Miguel Berger, unter die Lupe genommen, der von einem Neuanfang und neuen Impulsen sprach. Unser Gast heute ist Dr. Marzenna Gus-Vetter, Politologin, Senior Fellow bei Visegrad Insight und ehemalige Direktorin der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen. Und sie ist da weitaus skeptischer. Im ersten Teil des Gesprächs geht es um die Grenzregion, in der sie geforscht hat, und um die Frage, ob das Verhältnis nach 35 Jahren tatsächlich noch in Bewegung ist. Darüber, was sich in 35 Jahren tatsächlich verändert hat und was nicht, hat mit der Expertin Adam Denisow gesprochen.
Am 17. Juni jährt sich die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags zum 35. Mal. Mein Gast heute hat das deutsch-polnische Verhältnis aus mehreren Perspektiven erlebt, als polnische Journalistin in den 80er und 90er Jahren, als Forscherin zur deutsch-polnischen Grenzregion und zuletzt auch als Direktorin der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen. Heute schreibt sie als Senior Fellow bei Visegrad Insight. Dr. Marzenna Gusvetter, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Guten Tag. Dr. Marzenna Gusvetter, Sie haben Ihr Berufsleben 1982 begonnen, fast ein Jahrzehnt vor der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Wenn Sie an den Juni 1991 zurückdenken, an Bielecki und Kohl in Bonn, was haben Sie persönlich damals geglaubt, was da eigentlich unterzeichnet wird? Ein Versöhnungsdokument, eine Sicherheitsgarantie, eine Eintrittskarte nach Westen oder ganz was anderes?
Nun, ich habe das vor allem gesehen als so einen wichtigen Schritt in den deutsch-polnischen Beziehungen und so einen Stabilisierungsfaktor. Meine Arbeit damals auch beim Auslandsdienst des polnischen Rundfunks konzentrierte sich in den 80er Jahren sehr stark auf die Frage der Grenze, der Anerkennung seitens der Bundesrepublik Deutschland der Oder-Neiße-Grenze. Und dann natürlich nach der deutschen Wiedervereinigung war das weiterhin ein Thema und auch ein großes Fragezeichen, wie die neue Bundesrepublik sozusagen sich dazu äußern und verpflichten wird, fühlen wird. Und das war, denke ich, damals so das Wichtigste, dass diese Oder-Neiße-Grenze ohne Wenn und Aber steht, auch für das vereinte Deutschland. Das war sicherheitspolitisch für Polen sehr wichtig, weil die Menschen auch in den sozusagen neuen polnischen Gebieten nach 45, ja, es gab dort immer so ein Gefühl eines Provisoriums. Man wusste nicht, bleiben wir hier jetzt oder für immer oder vielleicht doch nicht. Und das war sozusagen auch der Grundpfeiler, diese Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze auch für die deutsch-polnischen Beziehungen danach. Also das war dann vom Tisch. Und man konnte weitergehen.
Also gewissermaßen eine Sicherheitsgarantie vor allem.
Genau.
35 Jahre später hat sich die Lage diametral verändert, sowohl bilateral als auch geopolitisch. Wenn Sie das heutige Verhältnis und die Etappen dazwischen, was dazwischen geschehen ist, in einem oder wenigen Sätzen beschreiben müssten, jemandem, der vielleicht die ganze Zeit nicht in Europa war, wie würden Sie den aktuellen Stand und die wichtigsten Meilensteine auf den Punkt bringen?
Wir haben mehrere Etappen durchlebt. Viele vergessen das heutzutage, aber nach der Wende in Polen und auch nach der Wiedervereinigung waren ja noch sowjetische Truppen an dieser Grenze massiv stationiert. Und das war sozusagen das erste, also der Abzug der sowjetischen Truppen. Dann, nachdem die Frage der Grenze geregelt war und die Truppen abgezogen sind, dann ging eine neue Etappe los, und zwar die Hinarbeitung auf Polens Mitgliedschaft in der NATO und in der Europäischen Union. Dann natürlich die Mitgliedschaft Polens in der EU, die auch sehr stark von Deutschland unterstützt worden ist. Das war natürlich eine ganz, ganz neue Etappe, dass man sozusagen einen gemeinsamen Wirtschaftsraum hatte. Es dauerte dann etwas natürlich, bis Polen in das Schengen-Abkommen auch aufgenommen worden ist, also die Grenzen geöffnet wurden für den touristischen Verkehr, ohne dass man jetzt Pass oder Personalausweis vorzeigen konnte. Das war 2007. Das war natürlich auch eine sehr große Erleichterung. Dann Deutschland hat sich sehr viel Zeit gelassen mit der Öffnung des Arbeitsmarktes für Polen. Die Angst vor der Überschwemmung des deutschen Marktes durch polnische Arbeiter begleitete eigentlich auch die ersten Jahre nach Polens EU-Beitritt. Das erwies sich dann leider als ein Fehler, weil die meisten Polen die Mitgliedschaft in der EU genutzt haben, um nach Großbritannien zu gehen, weil Großbritannien sofort den Arbeitsmarkt eröffnet hat. Insofern schade, weil nicht nur, weil Großbritannien dann natürlich auch aus der EU ausgetreten ist, aber viele Kontakte zwischen Deutschland und Polen, eine Festigung dieser Kontakte ist dann natürlich auch verloren gegangen, dadurch, dass die Hauptmigration in Polen nach EU-Beitritt nach Großbritannien gegangen ist. Und ja, danach, wie soll ich sagen, wurde vieles aufgebaut, vor allem auch im Grenzgebiet durch die zwischenmenschlichen Kontakte. Wir sind jetzt irgendwie schon seit einigen Jahren an einem Punkt gekommen, wo wir doch leider von einer gewissen Stagnation reden müssen. Ja, also was erreicht werden konnte, wurde erreicht, aber es gibt irgendwie keine Impulse, die weitergehen würden. Also es gibt ein, würde ich sagen, ja, nicht Gleichgültigkeit, aber das Interesse deutscher Politiker an Polen und auch polnischer Regierungspolitiker an Deutschland hat sich sehr verkleinert. Wir haben irgendwie keinen politischen Ansporn, keinen politischen Willen, hier mehr zu tun. Und wenn ich denke, mehr zu tun, dann meine ich nicht nur die ungelöste Frage einer moralischen Verpflichtung seitens der Bundesrepublik, um der polnischen Bevölkerung zu irgendwie so eine Geste zu präsentieren, der Wiedergutmachung. Es ist natürlich rechtlich klar, dass Polen keine Ansprüche hat auf finanzielle Entschädigung seitens der Bundesrepublik. Aber außer dem pragmatischen und dem rechtlichen bleibt ja auch noch die Frage der Emotionen. Und ich denke schon, dass in Polen die Bedingungen für mehr Vertrauen gegenüber Deutschland und mehr Offenheit gegenüber dem Ausbau der Beziehungen mit Deutschland, das wäre schon irgendwie so eine Geste, entweder eine Zahlung für die noch etwa 50.000 lebenden Opfer der Nazi-Herrschaft in Polen oder die Beteiligung am Wiederaufbau eines zerstörten Denkmales in Polen. Also ich denke, das steht noch aus. Es wird aber derzeit auch alles überlagert, natürlich durch die neue sicherheitspolitische Lage, durch den Krieg in der Ukraine, durch den Rückzug der USA sozusagen aus dem Engagement in Europa und natürlich durch die ja vielen Brandherde, die es in der Welt gibt.
Ja, zu den Gedenken und zum Jahrestag zur Verteidigungspolitik kommen wir noch. Zuvor noch, Ihre Doktorarbeit befasste sich ja mit der deutsch-polnischen Grenzregion im europäischen Integrationsprozess. Wie sind Sie überhaupt auf das Thema der Grenzregion als Thema der Doktorarbeit gekommen?
Ja, das fing damit an, dass ich beim Institut für öffentliche Angelegenheiten in Warschau mehrere Studien damals erstellt habe zur Vorbereitung der polnischen Verwaltung auf die Aufnahme oder auf das Management der EU-Gelder. Und dann bin ich auch darauf gekommen, dass diese deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Grenzregion natürlich etwas völlig Neues ist, weil dort fingen ja die Kontakte an, weil die Menschen waren sich dann über die Grenze. Ja, es gab den kleinen Grenzverkehr, also noch bevor Polen zu Schengen kam, konnten die Menschen dort ohne weiteres hin und her fahren und arbeiten und einkaufen. Und dann habe ich dort für dieses Institut so eine Studie geschrieben, Chancen und Gefahren der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Hinblick auf Polens EU-Mitgliedschaft. Und das hat mich so interessiert, das Thema, das ich dann über meine Kontakte zur Universität in Breslau, Professor Czok, habe ich angefragt, ob ich darüber eine Doktorarbeit schreiben könnte. Und dann habe ich das Grenzgebiet, bin da also zigmal gewesen in den Städten, haben damals mit den Beamten auf polnischer, deutscher Seite gesprochen. Damals fuhr man ja mit einem Kassettenrekorder hin und nahm das auf. Und was mir schon damals aufgefallen ist, dass beide Seiten mehr tun müssten, um daraus aus diesem Grenzgebiet etwas mehr zu machen. Weil damals gab es auf der polnischen Seite hauptsächlich Basare, wo die Deutschen ja billig eingekauft haben. Das war ja auch noch ja kurz vor der Euro-Einführung. Es gab einen Lichtblick, die Wiadrina-Universität in Frankfurt oder. Es gab aber auch auf der polnischen Seite irgendwie sehr oft die Erwartung, ja, dann sollen die Deutschen doch machen. Ja, also zu wenig Engagement. Und ich finde, nach so vielen Jahren, ja, also ich habe die Doktorarbeit 2008 fertig geschrieben. Ja, ich muss leider sagen, vieles stagniert dort weiterhin. Und zwar, weil es auf der politischen Ebene weder in Berlin noch in Warschau den richtigen Blick auf diese Gebiete hatte als irgendwie auf eine Region, von der auch sehr viel Positives für die Beziehungen allgemein ausgehen könnte. In Deutschland wurden praktisch die Verbindungen, die Bahnverbindungen von Berlin nach Osten, also Frankfurt oder, ja, man wollte sich eher dieses Ostdeutschland mehr an Westdeutschland anbinden in Bezug auf Verkehr und auf Züge, so dass die infrastrukturell sind wir sozusagen vor allem auf deutscher Seite ja praktisch dort, wo wir vor 30 Jahren waren. Ich meine, da hat sich nicht viel verändert. Also man kommt von der polnischen Seite, also man fährt von Warschau durchgehend mit einer Autobahn der Freiheit zur deutschen Grenze und dann hört die Autobahn der Freiheit auf. Die Autobahn auf der deutschen Seite ist sehr wenig ausgebaut worden. Es gibt dort massive Staus, vor allem in Richtung Polen vom Westen. Es ist in Bezug auf die Schiene auf der ostdeutschen Seite, wird erst seit 2-3 Jahren irgendwas gebastelt. Und ich sage absichtlich gebastelt, weil das wohl keine Priorität weiterhin hat. Und die Zugverbindung zwischen Warschau und Berlin ist sehr langsam ab der Grenze. Die Probleme liegen also hier ausdrücklich, muss ich leider sagen, auf der ostdeutschen Seite. Das Gleiche betrifft die Verbindung zwischen Breslau und Dresden. Es gibt keine schnelle Verbindung. Es gibt keine schnelle Verbindung zwischen Stettin und Berlin. Und da merkt man natürlich, dass in einem EU-Markt, ja, wo es so viele Möglichkeiten gibt, das natürlich eine große Schwäche ist und sehr schade, dass die Politiker, aber auch, ich glaube auch, dass die Politiker in Warschau, die blicken vor allem auf Warschau und dann blicken sie vielleicht nach New York oder sie blicken nach Paris, aber sozusagen das Grenzgebiet interessiert die Politiker in Warschau auch nicht besonders. Es ist sehr weit weg, es sind fast 600 Kilometer von Warschau, so dass man das, glaube ich, polnischerseits auch nicht richtig auf die Agenda der deutsch-polnischen Gespräche und Regierungskonsultationen bringt. Ich war neulich in Bonn, habe mit einigen Bekannten und Bekannten von Bekannten gesprochen und merkte auch, dass weiterhin für viele ja Polen so ein unbeschriebenes Blatt ist, ja. Das ist sehr weit weg, ja, von Bonn nach, ja, Berlin ist schon weit genug, ja, aber Warschau, also da muss noch viel mehr getan werden und ich denke, wenn es einen Intercity geben würde, der richtig schnell fährt zwischen Berlin und Warschau, Dresden, Breslau.
Wie zwischen dann, Paris und Berlin,
ja,
zum Beispiel.
Ja, genau. Aber vor allem auch in Sachsen. Ich meine, Sachsen hat ja die Ambition, jetzt auch zu so einem technologischen Zentrum zu werden und mit Hightech, mit hohen Technologien, dass die sich ansiedeln. Da braucht man natürlich auch viele Spezialisten aus Indien oder aus anderen Ländern außerhalb der EU. Und das Problem ist in Deutschland, in Sachsen, dass viele wieder nicht kommen wollen aus dem Ausland, weil es eine Ausländerfeindlichkeit gibt. Und Ausländerfeindlichkeit kommt immer dann, wenn man in geschlossenen Räumen ist. Ja, wenn Sie von Dresden in 1,5 Stunden in Breslau sein könnten, ja, sowas trägt sich, ja. Und leider wurde das, muss ich sagen, ich finde, das ist die größte Verfehlung oder der größte Fehler, den man in den 35 Jahren nicht aufgehoben hat. Diese Grenzverbindungen.
Ich wollte eigentlich die Frage stellen, wenn wir an einem ganz normalen Dienstagmorgen in Słubice oder Zgorzelec stehen, woran würde man sofort merken, dass es 2026 und nicht 1991 ist? Aber aus Ihrer Antwort geht hervor, man würde es nicht merken.
Ja, man würde es nicht merken. Sogar, man muss sagen, dass die Wiedereinführung der Grenzkontrollen durch die deutsche Seite und dann Wiedereinführung auch der Grenzkontrollen durch die polnische Seite natürlich zu sehr viel Unmut führt. Das verlangsamt den Verkehr, das verlangsamt die Kontakte. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel an der Universität Viadrina, dass es da sehr viel weniger Interesse gibt seitens von ausländischen Studierenden, die außerhalb der EU kommen, weil sie natürlich aufgrund ihrer Hautfarbe immer kontrolliert werden, wenn sie über die Grenze gehen. Ja, das ist zwar diskriminierend, die EU ist gegen Diskriminierung, aber in der Praxis läuft das so. Wenn sie als Weißer rübergehen, passiert nichts, aber wenn Sie als Farbiger rübergehen, werden Sie von der deutschen Seite kontrolliert und von der polnischen Seite kontrolliert. Und ich denke, das müsste man auch jetzt angesichts dieses Jahrestages sehr stark hervorheben, denn ich meine, es gibt ja mittlerweile auch keinen Migrantenstrom an der polnischen Ostgrenze, was ein Problem war noch in den letzten Jahren. Also ich finde, diese Grenzkontrollen müssten absolut sofort aufgehoben werden. Also das sind ja praktisch Dokumentenkontrollen.
Was wäre für Sie ein Modellbeispiel, an dem sich Polen und Deutschland eben ein Beispiel nehmen könnten? Das Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel?
Ja, das wäre gut. Oder zum Beispiel in Luxemburg jetzt. Aber auf jeden Fall, also Deutschland-Frankreich, Deutschland-Österreich. Hier muss man allerdings sagen, dass es doch immer wieder zu diesen zeitweiligen Grenzkontrollen kommt, trotz Schengen. Aber ich finde, dass die Lage dort natürlich viel entspannter ist an der deutsch-französischen Grenze. Und vor allem, es gibt auch doch viel bessere Verbindungen, Zugverbindungen und Straßenverbindungen.
Den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Marzena Kus-Vetter bringen wir am Donnerstag. Das war es schon für heute. Haben Sie einen angenehmen Nachmittag und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciczerski. Wir hören uns.
Patrzeć prosto w twoje oczy, to jak patrzeć prosto w słońce. Z nieba chmura złota, kiedy tango z tobą tańczy. Nie wypuszczaj mnie z tych ramion, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Cały, cały mnie kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i ty. Mów mi tylko o miłości, dobrze mi tak, dobrze mi. Ściśnij serce aż do bólu, ściśnij aż do pierwszej. Nie wypuszczaj mnie z twych ramion, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Cały, cały mnie kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i ty. Złote tango. Złote tango. Patrzeć prosto w twoje oczy, to jak patrzeć prosto w słońce. Z nieba deszcz złoty, kiedy tango z tobą tańczę.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.